Mein Körper hat dieses Format irgendwann abgestoßen.
Guten Tag und ja, schon mal schönen dritten Advent. Hier ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast von Media und Welt. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Am anderen Ende der Leitung mein lieber Kollege von der Welt.
Christian Mayer, schönen guten Tag. Hallo, herzlich willkommen. Ja, wen wir da gehört haben, erkennt man so leicht an diesem Berliner.
Watt, Icke? Kannst du das Berlinern?
Nein, um Gottes Willen, ich kann überhaupt keinen Dialekt und immer, wenn man sowas versucht, wird's peinlich, also lieber gleich lassen. Kurt Krömer,
ja, war das? Sag mal, was, ja. Ja, war jetzt in den Schlagzeilen, es gab mal wieder ein Eklat um die Sendung und dann danach war die Sendung auch gleich ganz beerdigt. Wir machen gar kein Vorgeplänkel, wir steigen gleich ganz knallhart in das erste Thema.
Wir steigen einfach in unsere drei Themen
das
ein,
genau. Das auf, aber das macht ja auch nichts eigentlich.
Nee, das wollen die Leute so.
Das wollen die Leute so. Ja, irgendwo habe ich das auch mal gelesen, nicht so viel Vorgeplänkel, immer gleich rein in die Themen und jetzt einmal doch wieder Vorgeplänkel. Scheiße, wieder falsch gemacht.
Okay. Vorgeplänkel wäre ja eigentlich unwichtiges Zeug. Okay, also Kurt Krömer, Fernsehstar, hat als Kleinkünstler mal angefangen hier in Berlin. Naja, in Berlin ist er ein Weltstar und er hat seit 40 Folgen diese Talkshow im RBB. Che Krömer, also Che. Ja, nicht Che Guevara, I know. Mhm. Che, also bei Krömer. Der Titel klingt total extravagant, aber eigentlich hat er da eine Kulisse wie in einem Stasi-Verhörzimmer aufgebaut und da kommen dann, ja, wie hat er gesagt, Freunde und Arschlöcher zu
so
Gast.
Hieß es, sind zu Gast. Glaube ich, am Anfang der Sendung mal. Und jetzt in der letzten siebten Staffel dieses Formats, was zweimal mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, waren es dann irgendwie nur noch Arschlöcher.
Nee, Rosa von Braunheim war da auch zum Beispiel. Ne?
Das, in der letzten Staffel jetzt? Ach so, und der war Freund, ja?
Glaub schon, ja. Der hat ja extra, ich habe mir alle Folgen nochmal angeschaut, hat er extra zu ihm gesagt, das ist ja dieser Schule Filmemacher, Legende auch, total interessanter Typ. Und da hat er zu Braunheim gesagt, ja, mein Gott, ich freue mich so, dass du da bist. Zuletzt war nur noch Arschgeigen da. Also das Wort Arsch wird in dieser diesem Segment dieser Folge der Medienwoche öfter ausgesprochen.
Aber es ist nur zitiert. Immer.
Es ist nur ein Zitat. Mhm. Also das wird schon sehr offensiv verwendet, aber dann, wenn dann nette Leute da sind, dann wird denen gegenüber nochmal betont, dass sie das dann auch merken, dass sie nicht die Arschlöcher sind.
Sonst sind nur Arschgeigen da, ja. Ja. Also das Format, um es nochmal zu sagen, wahrscheinlich kennt es eh jeder von den Zuhörern, weil das jetzt Mods durch die Medien ging, ist so, wie du schon gesagt hast, es ist so ein stilisiertes Verhörzimmer, so ein bisschen Stasi-Verhörzimmer-Anmutung und der Krömer sitzt dann immer am Anfang in einem Vorraum und führt dann den Gast kurz ein und dann geht er dann da rein und raucht dabei die ganze Zeit, jetzt mittlerweile mit einer E-Zigarette und liest von so einer Akte, die dann auch immer so auf den Tisch gelegt wird, Fragen ab und konfrontiert die Gäste mit ja Dingen aus ihrem Leben. Und wenn diese sogenannten Arschgeigen da sind, also eben Leute, die Krömer nicht mag, die auch häufig umstritten sind, dann wird es ja Gespräch oder Verhör auch sehr schnell sehr konfrontativ. Es war jetzt zweimal eine relativ große Medienwelle deswegen da, einmal weil der ehemalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt zu Gast war und das Gespräch, ja, man kann es eigentlich gar kein Gespräch nennen. Krömer hatte ihn halt mit Vorwürfen konfrontiert, diese Machtmissbrauchsvorwürfe mit Vorwürfen über die Berichterstattung der Bild-Zeitung. Reichelt hat dann darauf ja teilweise reagiert, teilweise gesagt, er möchte dazu nichts sagen, hat aber auch Gegenfragen gestellt an Krömer, die dieser wiederum, der ist dann nicht drauf eingegangen, hat dann nur gesagt, die Fragen stelle Icke.
Ja, hat dann ja die das war Frage interessant, ne? Also mal um ein Beispiel, mal ein Beispiel zu nennen. Ne? Ich meine, jetzt ist Julian Reichelt wirklich kein Sympathieträger, aber irgendwie gelang es in der Sendung, dass man gedacht hatte, Mensch, der ist ja viel freundlicher als der Krömer. Ne? Ja, ist natürlich, der Krömer ist eine Kunstfigur, das ist ist schon klar und das ist irgendwie das Konzept, selber dann zu sogenannten Arschgeigen eben auch eine Arschgeige zu sein, beziehungsweise sich zu benehmen, Konzept, ja. Aber dann ging es darum, dass Bild eine Rüge bekommen hatte, weil es so Terrorleute nicht verpixelt hatte, glaube ich, ne? Und dann hatte Reichelt zurückgebracht, ja, hätten Sie Andreas Bader denn verpixelt, ja, oder Mohammed Atta, den
9-11,
ne? Und da hat er halt genau, da hat er nicht drauf geantwortet und hat er gesagt, die Fragen stelle ich, ja? Also da hätte er ja auch mal was aufnehmen können, so als Gesprächsangebot, aber darum geht's halt eben.
Nee, darum geht's nicht. Es geht immer nur darum, die Leute irgendwie zu konfrontieren und sie auch nicht drauf einzugehen, auf das, was die dann sagen. Und das waren sehr gemischte Reaktionen dann auf diese Reichelt-Folge. Also so Fans von Krömer haben es gefeiert. Ja, der wurde jetzt mal richtig vorgeführt. Andere fanden, nee, so auch wie du gesagt hast, das war kontraproduktiv. Selbst wenn jemand Reichelt nicht mag, hatte er da Gelegenheit bekommen, sich praktisch als Opfer von Krömer darzustellen und besser rüberzukommen, als er eigentlich ist. Und man konnte aber auch sicherlich berechtigte Kritik an der Gesprächsführung, falls man das so nennen kann, von Kurt Krömer äußern. Und dann kam jetzt die nächste Folge, die neue Folge mit dem Comedian Faisal Kawusi. Und ich kannte den vor allem aus seiner Teilnahme bei Let's Dance, aber der hat zwischendurch auch noch irgendwelche Comedy-Programme gemacht und war in Verschiss geraten, weil er seinen geschmacklosen Kommentar auf Instagram mal über K.O.-Tropfen gepostet hatte. Oh, das ist vielleicht jetzt zu kompliziert zu erzählen, es ging im Weiteren.
Ja, also er hat sich dann bei Instagram hat er was gepostet, eine Antwort auf einen anderen Post oder Kommentar, ne? Der hätte da nächstes Mal dosierter seine K.O.-Tropfen höher zu einer Frau, die sagte, sie wäre beinahe mal gestorben, weil jemand ihr K.O.-Tropfen gegeben hatte. Und das war natürlich, also über die sozusagen intellektuelle Leistung dieses Mannes muss man jetzt nicht weiter reden. Ja, das ist natürlich total berechtigt. Wenn es mal einen berechtigten Shitstorm gab, dann war das vielleicht einer. Aber das war anscheinend auch der einzige Grund, warum er eingeladen war. Eben diese.
Das war der Hauptgrund. Der hat ihn dann noch weiter konfrontiert mit rassistischen Bemerkungen, die er mal gegenüber Mozi Mabuse, der einen Let's Dance-Jurorin gesagt haben soll. Dann hat er ein Plakat gehabt, wo er diese Szene mit George Floyd nachgestellt hat, wo dessen Kopf runtergedrückt wird. Da hat er halt auch so, wurde der Kawusi-Kopf runtergedrückt. Das war dann ein Plakat für ein Programm von ihm, was dann politically incorrect hieß. Und dann wurden noch alte Vorwürfe von Krömer aufgebracht, dass er mal von einem anderen Comedian große Teile des Programms ja geklaut hat und dafür einen Preis bekommen hatte, wobei dafür hat er sich auch schon in der Vergangenheit entschuldigt, den Preis zurückgegeben und so weiter. Aber das Ding ist eigentlich dieses Nichtgespräch wieder zwischen Kawusi. Also Kawusi war jetzt auch wieder ein Typ, den Kurt Krömer nicht mag, ja. Sicherlich auch aus Gründen, man muss den auch nicht mögen, man kann auch sicher berechtigt das alles, was der Kawusi da gesagt hat, schlecht, schlimm finden, kritikwürdig finden, aber es war ähnlich auch wie das Reichelt-Gespräch wieder so eine Situation, wo durch diese Art der Gesprächsführung, dieses ständige Konfrontative, dieses Fragen ablesen und nicht auf den anderen eingehen, dazu geführt hat, dass man irgendwann dachte, also mir ging es zumindest so, ja, jetzt lass den doch auch mal ausreden, ja, oder jetzt geh doch mal da drauf ein, oder das, also das war teilweise schwer anzugucken, weil es so einfach unangenehm wurde, jetzt aber hauptsächlich von der Seite von Krömer, ja.
Der Typ, da fragt man sich ja auch immer, warum gehen die eigentlich in diese Sendung,
ja, und das nachdem hat ihn ja selber gefragt auch. Ja, genau. Warum kommst du überhaupt hierher? Du hast doch gar nichts, du bist nichts. Ja, warum habt ihr ihn dann überhaupt eingeladen, frage ich mich.
Ja, offenbar, das sind natürlich nur Spekulationen, weil man denkt, jetzt kann man mal so einen Influencer, der wirklich dumme Sachen teilweise gemacht hat, mal so vorführen. Aber ein Megastar ist Faisal Kawusi natürlich nicht. Also die Fallhöhe gegenüber Strache und Reichelt und auch vielen anderen, Jens Spahn, meine aktuellen Folge, ist natürlich gewaltig, die Fallhöhe. Höhe, ne? Ja. Und warum kommen die? Das ist natürlich klar, weil die da, wie Krömer dann selber sagte, ihre Reuenummer abziehen wollen. Die wollen jetzt mal wieder irgendwie langsam zurück ins Showgeschäft, ja, wenn sie nicht schon längst wieder drin sind oder sich zumindest moralisch irgendwie ein bisschen beschimpfen lassen, um dann sagen zu können, aber ich bin da doch hingegangen und hab gesagt, es tut mir leid. Das weiß natürlich niemand, ob es ihm wirklich leid tut oder ob ihm sein Management das nur gesagt hat, völlig egal. Ich hatte aber auch den Eindruck, egal wie man den Typen jetzt findet, der wollte sich so ein bisschen unterhalten, aber das war natürlich und vielleicht drüber reden, ja, und dann hat er so gesagt zu Krömer, ja, ich habe doch auch dein Buch über Depressionen gelesen, also Krömer hatte Depressionen, hat ein Buch drüber geschrieben, und die gehen dann irgendwie davon aus, Reichelt hatte das auch erwähnt, dass ein Mann mit eigenen Schwächen, wenn man das so nennen will, ist eine Krankheit, aber jemand, der sich so entblößt in der Öffentlichkeit, vielleicht selber irgendwie ein bisschen, mit dem kann man reden vielleicht. Ist milder, so, ne?
Gestimmt oder
so. Ja, aber so ist es halt nicht. Und wenn man sich die Sendung angeschaut hat in den vorigen Staffeln, da weiß man auch, dass es darum gar nicht geht. Ne? Also das Interesse des Gastes, da hinzukommen, und Krömer hatte selber in so einer Instagram-Nachricht gesagt, er hätte sich gewundert, dass so viele gebettelt darum hätten, mitmachen zu dürfen in seiner Sendung. Also das Interesse, das mögliche Interesse von Gästen steht diametral eigentlich im Gegensatz zu dem Interesse von Krömer, die Leute, wenn sie eben nicht seine Freunde sind, fertig zu machen.
Ja, es ist aber auch schon generell, ich meine, ich verstehe irgendwie den Ansatz, dass man sagt, wir machen jetzt mal eine Sendung, wo eben auch Leute kommen, wo man nicht so zwei Stühle eine Meinung hat, sondern wo kontroverse Leute kommen, Leute, die auch in der Kritik stehen, die Fehler gemacht haben, und die werden damit eben nicht dann bekuschelt oder so, oder es wird nicht die Beichte abgenommen und die dürfen dann da was sagen, die Reuenummer, sondern die werden einfach hart konfrontiert mit ihrem Fehltritten oder so. Es wird dann keine angenehme Atmosphäre. Deswegen auch das Verhörzimmer, das ganze Setting. Ja, verstehe ich schon vom Konzept her. Aber ich finde, das funktioniert dann in der Umsetzung einfach nicht, zumindest nicht in diesen Sendungen, auch die ich gesehen habe. Ich habe dann mir noch eine auch angeguckt, zum Beispiel mit Boris Palmer, dem Tübinger OB. Ja, das war nicht ganz so hart wie mit Cavusi oder Reichelt, aber es war genau dasselbe Prinzip. Er lässt ihn nicht ausreden, er liest die Fragen vom Blatt ab, er ist unfassbar unvorbereitet auf mögliche Gegenfragen oder Einlassungen seines Gegenübers. Das finde ich jetzt auch merkwürdig, dass man sich da überhaupt nicht anscheinend darauf vorbereitet, was der andere dann sagen würde und wie man darauf reagieren würde. Aber das scheint auch Konzept der Sendung gewesen zu sein. Und was mich wieder wirklich stört, ist dieses Vermischen. Einerseits immer dieses Beharren darauf, es ist ja eine Kunstfigur, Kurt Krömer. Es ist ja irgendwie Kunst, es ist Comedy. Aber andererseits auch anscheinend den Anspruch zu haben, jemanden vorzuführen und zu entlarven. Und das finde ich, diese Sachen, die passen einfach nicht so zusammen. Das ist so ein bisschen ähnlich, geht mir es da wie häufig bei Böhmermann und dem Neo-Magazin Royal, wo in der einen Sendung irgendwie investigativ irgendwas berichtet wird, irgendwelche Missstände angeprangert werden, und in der nächsten Sendung wird eine total übergeigte Sendung gemacht mit Satire, wo dann die FDP als neue RAF irgendwie lustig gemeint dargestellt wird. Und wenn man dann sagt, ja, das ist doch irgendwie, das könnt ihr doch jetzt nicht machen, irgendwie, was sag ich mal, bei Böhmermann die FDP da jetzt da mit der RAF zu vergleichen, dann sagt, ja, ist doch Satire. Klar kann Satire das. Und ähnlich, finde ich, ist es ein bisschen bei Kurt Krömer, wenn man ihm dann sagen würde, das kannst du doch nicht machen, da jetzt nicht auf die Fragen vom Reichelt eingehen oder dem Cavusi da irgendwie, hast du keine Quelle, wenn du dem da irgendwas vorwirfst. Das sagt, wieso? Also das hat er jetzt nicht so gesagt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist die Attitüde. Wo brauchen wir Quelle? Ja, ist ja eine Comedy-Sendung, ist ja eine Kunstfigur, ich bin doch kein Journalist. Ja,
da ja, und in erster Linie bedient er da seine Fangemeinde, indem man so ausgesuchte Feindbilder einlädt und dann nicht mit denen redet. Na, aber wie gesagt, dann muss man halt auch sagen, das ist das Konzept, ne? Man muss vielleicht kurz sagen, und das Konzept ist, da bin ich einer Meinung, sind wir jetzt zwei Stühle, eine Meinung beieinander, das hat sich dann irgendwann verbraucht, das war vielleicht mal ganz interessant, aber es braucht halt auch irgendwie zumindest die Möglichkeit, dass das auch kippen kann. Ne? Und das kann es eigentlich relativ selten, wenn man nicht eingeht auf den anderen. Man muss kurz erzählen, bei dem Kavusi war das dann so, es geht immer so eine halbe Stunde und irgendwann hast du dann gemerkt, dann wurde es Krömer zu viel und dann dachte er, dann hat er ihn nochmal einen Rassisten genannt und dann meinte Krömer zu ihm, du erzählst nur Scheiße. Was,
den hätte ich da, soll ich den mal abspielen?
Ja, bitte.
Das war der kurz vor Schluss des
so. Ja, ja, genau.
Ich war echt unschlüssig, ich dachte, es könnte cool werden.
Nee, ich dachte schon den ganzen Tag, dass es absolute Scheiße wird.
Ja, aber wieso? Hast du nicht mal gesagt gehabt, dass du ab jetzt nicht mehr Leute einladen möchtest, die du hast, sondern Leute auch, die du magst?
Wir haben nur Arschlöcher jetzt hier. Wir haben nur, inklusive dir, nur Arschlöcher.
Ich habe dein Buch gelesen und da hast du einen ganz anderen Eindruck gemacht. Das enttäuscht mich ein bisschen.
Meinst du, ich schreibe ein Buch über meine Depression und dann oder lass mir die Depression wegbehandeln und verstehe den Rassisten oder was? Was ist denn das für eine gekrönte Scheiße?
Was ist denn da wegbehandelt? Was ist das für ein Bullshit?
Eine Depression wird wegbehandelt.
Ja, aber so negativ wie du drauf bist.
Naja, weil du nur Scheiße machst. Du erzählst nur Scheiße.
Und das heißt?
Dass du dich jetzt verpissen kannst.
Ja, öffentlich-rechtliches Fernsehen, sorry, das ist jetzt ein bisschen populistisch, at its best. Also, das ist halt genau, das kann ich mir vorstellen, wenn man sich mal mit jemandem trefft, den man eigentlich blöd findet auf dem Bier und dann am Ende endet der Abend
schon in einem Eklat.
Aber auch schon angetrunken. Aber das, sorry, Leute, das ist so unterste Schublade, du kannst dich hier jetzt verpissen. Wer sich verpisst hat, ist ein Krömer, ist rausgegangen und hat er sich auf seinen Stühlchen gesetzt, seine Scheiß, Entschuldigung, ach, ich bin schon so selber agitiert, seine Dings da rausgenommen. Also, das ist so ein Tag, an dem ich nach Hause gehe, muss das Konzept nochmal überdenken. Ja, das Konzept hat er dann überdacht, das stand ja wahrscheinlich vorher schon fest. Und dann wurde per Pressemitteilung die Sendung beendet, weil er gesagt hat, das macht ihm nur schlechte Laune, diese Sendung. Das Konzept sei in einer dunklen Zeit seines Lebens entstanden. Er hätte da jetzt keine Lust mehr drauf. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber schön war es ja nie. Das ist so dermaßen verquer. Sorry, wenn Krömer wirklich seine Verdienste hat und auch wirklich gute Unterhaltung teilweise gemacht hat, da steige ich aus.
Ja, es war halt auch als Zuschauer, fand ich das... Er hat auch schlechte Laune gemacht irgendwie und das hat man in dem Ausschnitt, fand ich nochmal ganz gut, fand ich jetzt gehört, dieses, wenn ihm da nichts eingefallen ist, dann hat er einfach immer nur gesagt, du erzählst doch nur gequälte Scheiße, das ist doch alles Scheiße, du bist ein Arschloch. Das ist so
diese Fäkalsprache,
was soll das? Ja. Also ich fand das schon faszinierend, aber auch abstoßend ein bisschen, würde ich sagen. Ja. Naja, gut, jetzt ist die Sendung vorbei. Man wird sehen, was Herr Grömer als nächstes macht. Im RBB kommt ja bestimmt irgendwas wieder. Gut, nächstes Thema, was ganz anderes. Es gab ja diese Woche diese Großrazzia gegen die große Reichsbürgerverschwörung.
Warum sagst du das so?
Ja, keine Ahnung, ist mir irgendwie ein Bedürfnis, das sozusagen, weil...
Glaubst du nicht, dass das gefährlich gewesen ist,
was sie da geplant haben? Ich weiß es nicht.
Also ja, eben, wir wissen es nicht.
Der Typ, der da, dieser Prinz, ich habe den Namen schon wieder vergessen, dieser Prinz...
Reuß.
Heinrich oder was, der Sohn so viel, der 13., der da als neuer deutscher Kaiser oder sonst was intronisiert werden sollte von so einer Gruppe von 24 oder 25 Verschwörern, Verschwörerinnen. Das hat ja nun mal nicht geklappt. Der Staat ist ihnen auf die Schliche gekommen und hat diese Verschwörung gesprengt durch eine Großrazzia in Deutschland, wo ja auch Leute aus bürgerlichen Milieu mitbeteiligt waren, aber auch eine Richterin, die auch in der AfD aktiv ist.
Sie war Bundestagsabgeordnete und sollte angeblich den Aufständischen dann die Tür zum Reichstag aufmachen.
Ja,
und weil, so habe ich gelernt bei uns, jeder Bundestagsabgeordnete einen Hausausweis auf Lebenszeit bekommt.
Auf Lebenszeit?
Auch interessant. Wird der nicht weggenommen, sondern darfst du behalten und dann kann die AfD-Richterin quasi...
Kann dann aufschließen. Die Ex-KSK-Soldaten dann hier bitte. Ja.
Ja, also wir, aber ich würde das echt, ich wäre vorsichtig damit, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Ja. das war dann ja auch schon wieder auf Twitter oder so anderswo so ein Streak, wo man gesagt hat, ja, was haben sie denn da gefunden? Die hatten ja kaum Waffen, was wollen die denn? Und was haben die sich da für Fantasiesachen ausgedacht? Und da waren schon irgendwelche Caterer für das Reichsküchenministerium ausgesucht und so ein Quatsch, ja. Ja, es ist ganz einfach, sich darüber lächerlich zu machen. Unsere Frage, aber das andere, da wir ja nicht wirklich wissen, wie potent, mächtig, einflussreich die sind oder einfach nur Spinner, ja, wie viel, was weiß ich, ja.
Okay.
Du weißt,
ja, ich weiß.
You know what I mean? Ja, ja. Also, das ist aber auch gar nicht, also ich denke mal, wenn du eine Razzia mit 3000 Leuten bundesweit hast, Polizisten,
das ist schon,
dann wird schon ein bisschen was dran gewesen
sein.
Ne?
So. Gedacht, genau.
Die eigentliche Frage, über die wir kurz sprechen wollen, ist am Ort beispielsweise von dieser Frau, die da bei der AfD ist und Richterin in Berlin, waren doch recht vor diesem Haus, wo sie wohnt, waren doch sehr, sehr viele Journalisten zugange, ja. Und das führte dann dazu, dass eine, die Bundestagsabgeordnete Martina Renner von der Linken dann twitterte, dass dieser Polizeieinsatz, die Festnahmen und so weiter, das wäre wie so eine Art PR-Show gewesen der Regierung, denn das sei ja alles schon mindestens 2 Wochen vorher lang bekannt gewesen und die ganzen Medien seien informiert gewesen und ja, das blieb dann so ein bisschen so wie, okay, ist das jetzt eine Medien-PR-Show gewesen? Das, auch das natürlich relativiert die potenzielle Gefährlichkeit dieser Gruppe da, ja, ne? Aber mit dieser Frage, wo man so ein bisschen relativiert ist, ja, soll es schon relativieren, so, du meinst, wenn du sagst, das ist eine PR-Show.
So, okay, ja, ja,
ne? So, und eigentlich ist das gar nicht so ein Aufwand wert, so habe ich das jetzt verstanden. So, aber die eigentliche Frage ist ja, wie funktioniert eigentlich sowas, wie kommt das dann, dass Journalisten da vor Ort sind? Ne? Da gibt es halt 2 Möglichkeiten. Entweder es wäre so, dass das Innenministerium, Nancy Faeser wusste da ja Bescheid über diese Aktion, hat sie veranlasst oder sonst was, dass das Innenministerium mehr oder weniger sich direkt bei Journalisten gemeldet hat, hat gesagt, kommt da mal hin, wir planen da was, wichtig. Oder du erfährst sowas über deine eigenen Kontakte, die man hat in der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft oder so. Und ich glaube, beides war der Fall, aber Beobachter, die da vor Ort waren, sagen nun mal, eigentlich, wenn man so weiß, wenn man öfter mal bei solchen Sachen dabei ist und davon Wind bekommt, da waren schon sehr, sehr, sehr viele Journalisten vor Ort. Ne? Und ist das jetzt deswegen eine PR-Show, ja, ein Medienspektakel? Ne?
Also und, es war schon ein Medienspektakel, ja. Aber ob es jetzt eine PR-Show vom Innenministerium war, das kann man halt nicht nachweisen. Es ist aber ja nicht komplett neu oder noch nie da gewesen, dass jetzt ein Ministerium oder eine staatliche Stelle Medien vorab ja informiert, dass irgendwas ist. Es gab ja auch unter dem ehemaligen Innenminister Seehofer, CSU, habe ich auch gelesen, auch schon Großrazzien, jetzt nicht ganz so groß wie diese, wo Medien offenbar im Vorfeld informiert worden sind. Oder es gab andere Fälle von staatlichen Zugriffen. Ich erinnere mich noch an den früheren Postchef zum Winkel, der mal abgeführt wurde, wo dann auch zufällig ein Kamerateam da war, um das Ganze zu filmen. Naja, ja.
Zufällig ist da sowieso niemand da. Nee, ne? Die Frage ist halt, macht man das, erfährt man das als Journalist, weil man gute Kontakte in dem Sinne hat, die sagen, ich sag dir das jetzt, obwohl ich es eigentlich nicht darf. Oder heißt es, bitte stellen Sie sich ein darauf, kommen Sie mal um 4.30 Uhr zur so und so Straße Nummer 15 und da werden Sie dann schon sehen, was passiert.
Aber
ne?
ich glaube, diese beiden Fälle, die müssen gar nicht so nah, so weit weg voneinander liegen. Also ich weiß, es wird ja jetzt nicht so sein, dass dann das Ministerium, sagen wir mal, ein Presserundschreiben macht, ja, per E-Mail, Achtung,
Einladung.
Termin. Einladung am Montag 4 Uhr, Großrazzia, Reichsbürgerverschwörung, sondern wenn, dann läuft es ja zumindest auf nur so halb auf wahrscheinlich, weil es ist ja nicht Kanälen. Mhm. Also ich schätze mal, die wissen schon, die sagen dann ja, informieren Sie mal Ihre Kontakte oder so. So würde ich mir das vorstellen und die rufen dann da an. Ja, aber natürlich nicht so, dass dann jetzt keine schriftlichen Einladungen geben oder so.
Nein, man will ja auch verhindern, dass man sich dem Vorwurf aussetzt, man hätte die Ermittlungen behindert. Ne? Also ja, dass da frühzeitig Leute von Wind bekommen und dann sagen, sich aus dem Staub machen oder sonst was, sich einer Verhaftung entziehen. Das war in diesem Fall eben nicht so. Ja, also ich meine, dieser Vorwurf von Frau Renner beispielsweise zielt so ein bisschen daneben und bringt da eigentlich das falsche Thema rein, weil ich als Bürger habe schon ein Interesse, dass dokumentiert wird, was der Staat unternimmt gegen Feinde des Rechtsstaates, der Demokratie. Und auf der anderen Seite habe ich durchaus Verständnis dafür, dass der Staat so ein Interesse daran hat, dass genau das passiert, dass darüber berichtet wird. Das ist ja auch gerade in diesen Zeiten, Anführungszeichen in diesen Zeiten, problematisch, weil meine Wahrnehmung ist, dass Bürger zunehmend den Eindruck haben, die tun nichts. Ja, was machen die eigentlich? Ja, und da muss man irgendwie sagen, hier, schaut mal, das haben wir getan oder andere Razzien, Clankriminalität und so weiter. Drogen, gab es eine große Razzia neulich. Das will man ja nicht still und heimlich machen, sondern man muss es irgendwie dokumentieren. Das eigentliche Problem, glaube ich, in diesem speziellen Fall war, dass da offenbar nach Berichten so viele Leute vor Ort waren,
Journalisten,
ja, ne, die sich wohl auch nicht an so Spielregeln gehalten haben, die so üblicherweise gelten. Du hältst Abstand von dem Haus, wo die betreffende Person halt wohnt. Du hältst dich zurück. Ziehst jetzt keinen irgendwie Aufmerksamkeit auf dich. Da war das wohl nicht so. Ja, da sind dann Autos teilweise angeblich vorgefahren. Die haben sich laut unterhalten, haben erstmal eine geraucht, ihre Kameras aufgebaut und so weiter. Beleuchtung. Und das ist, ja, das ist natürlich schon ein bisschen seltsam. Ja. Ne?
Aber das könnte, finde ich, mit der Größe der Aktion zusammenhängen, weil es ist ja so, wenn die Journalisten, wenn das eine Kamerateam merkt, oder ist noch ein zweites Kamerateam und da hinten, da steht auch noch der Kollege, dann bekommt es vermutlich so eine Art Eigendynamik, ja, vor Ort, könnte ich mir vorstellen. Und ich kann aber auch verstehen, dass staatliche Stellen jetzt, vermutlich wollte man sich auch nicht dem Vorwurf aussetzen, dass man jetzt nur ausgewählt, ganz exklusiv ein Medium informiert oder so. Ja,
ja, aber das weiß ich ja nicht, wie es war. Also ich glaube, viele, auch zum Beispiel Holger Stark von der Zeit, andere haben geschrieben, sie hätten keine offiziellen Informationen gehabt, sondern sie hätten das sozusagen zugespielt bekommen. Da kannst du natürlich immer sagen, am Ende sind es die gleichen Quellen. Aber, ja,
aber Entschuldigung, das da habe ich meine Zweifel. Das mag vielleicht so aussehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt so, auch wie du das beschreibst, wie es ja wohl vor Ort war, ja, dass so viele, und wir haben es ja auch gesehen, wie viele berichtet haben, auch live berichtet haben, dass die alle das unabhängig voneinander, unabhängig mit unabhängigen Quellen gleichzeitig recherchiert haben, ohne dass da irgendeine Information von staatlicher Seite, zumindest mit Duldung, geflossen ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde das auch nicht verwerflich, wenn das so ist, ja. Wie gesagt, wenn das auf so einer halboffiziellen Ebene ist, dass staatliche Stellen dann sagen, ja, wir informieren jetzt mal die Medien hier so unter der Hand, da kommt was, ja. Sagen vielleicht auch noch nicht genau was und so. Aber dass es jetzt wirklich jeder so für sich recherchiert hat, mit exklusiven Quellen, kann ich mir nicht vorstellen, sorry. Aber wissen tue ich natürlich auch nicht.
Ja.
Es gab ja dann noch diese Verwirrung, dass der Bruder des Arbeitsministers Hubertus Heil, Georg Heil heißt er, ne? Dass der am Vortag noch getwittert hat, dass da was kommt. Morgen wird es ganz viele Exklusivmeldungen mutmaßlich geben und diesen Tweet hat er dann später gelöscht wieder, ja, weil dann manche gedacht haben, der ist nämlich Leiter von Kontrast, von diesem ARD-Magazin, der Bruder des Arbeitsministers, und dass, ob der dann da von seinem Bruder was erfahren hat, das glaube ich jetzt zum Beispiel nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind dann immer so Rückschlüsse, die dann gleich, der arbeitet ja bei der ARD und der Bruder ist im Ministerium und dann ruft er doch den vielleicht an, ja, und sagt ihm das. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das sind zwei.
Ob der das jetzt überhaupt wusste, ne?
Hubertus
so.
Heil, der
Politiker. Ja, genau. Ja. So, aber da würde ich gar nicht erst drüber spekulieren. Das Eigentliche, was ja dann auch völlig unabhängig von der Person, was ich zu kritisieren hätte, wäre, wenn man am Tag vorher war das dann, ja, schreibt mir schwant, morgen wird es viele Anführungszeichen Exklusivmeldungen geben, dann ist das so eine völlig, aus meiner Sicht, völlig überflüssige Art, Informationen, die man jetzt irgendwie hat, Einschätzungen und so weiter, also rumzuraunen, ja. Ja, also,
haha, ich weiß was.
Ja,
ich sage aber nicht, was es ist.
Ja. Na, und ja, das gibt, das setzt sich, also das beobachtet man immer mehr, dass Journalisten ihre Arbeit, nicht, dass sie irgendwie einen Artikel posten oder einen Beitrag, den sie jetzt gemacht haben, der ist dann da, sondern dass so ein bisschen so pseudomäßig ein Einblick gegeben wird, was die gerade so machen und denken. Und gleich morgen gibt es was wirklich Aufregendes, liebe Follower und so. Mich nervt das kolossal.
Ja, und es ist auch ja unter Umständen in so einem Fall möglicherweise sogar gefährlich oder kontraproduktiv wahrscheinlich. Der hat das deswegen dann auch gelöscht, aber war halt in der Welt, wie das so ist. Ja. Also ich bei dieser Sache, ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht verhindern, aber ich habe bei solchen Geschichten manchmal die Sorge, dass es diese Erzählung, die Medien und die Regierung, die stecken unter einer Decke, dass das so ein bisschen befeuert, weil dann, wenn man das so ein bisschen in den falschen Hals bekommt und ja, die Medien werden dann informiert von der Regierung, dann müssten die Medien, finde ich, vielleicht auch noch einen besseren Job machen, um zu erklären, vielleicht auch vom Einzelfall losgelöst, wie sowas funktioniert, wie solche Infokanäle sind, wie ob es da Regularien gibt, wie man mit sowas umgeht. Das finde ich, fehlt manchmal ein bisschen. Ja.
Okay. Gut.
Moment, hier war so. Noch ein Thema haben wir. Und wieder was ganz anderes. Jetzt wechseln wir ins eher leichte Fach. Obwohl, so leicht ist es ja gar nicht. Wir wollten noch kurz reden über die Harry und Meghan-Doku, weil wir sind ja nicht nur Experten für die Fußball-WM, für die Politik, für die Medien, sondern auch für Royal-Berichterstattung bei großen Streaming-Plattformen. Ne? Es war heiß erwartet, die Harry und Meghan-Doku auf Netflix. Ein Trailer wurde veröffentlicht vor einigen Tagen schon in Schwarz-Weiß, der sehr große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil es wurde da so mit Paparazzi-Bildern, Harry und Meghan werden verfolgt von Paparazzi und die böse Royal Family aus England. Kate, die Frau vom Prinz William, hat dann ganz böse in die Kamera geguckt und alle haben gedacht, jetzt kommt noch eine Riesenabrechnung dieses Paares mit der britischen Familie. Harry und Meghan haben ja einen Vertrag mit Netflix für verschiedene Dokumentationen, genauso wie sie auch einen Vertrag mit Spotify haben. Ja, sie haben sich ja bekanntlich losgelöst von der Familie, nehmen keine Verpflichtungen mehr wahr, hatten ja auch schon ein vielbeachtetes Interview Oprah Winfrey gegeben, wo die Königsfamilie des Rassismus bezichtigt wurde, wobei sie nicht genau gesagt haben, wer da rassistische Bemerkungen gemacht haben soll. Das blieb im Dunkeln. Jetzt also diese Doku, kommen dann neue Enthüllungen. Alle waren gespannt. Gestern, wir nehmen am Freitag auf, wurde sie auf Netflix veröffentlicht, also die ersten drei Folgen von insgesamt 6 Folgen mit jeweils knapp einer halben Stunde, also fast 6 Stunden Harry und Meghan Material. Ich habe ursprünglich gedacht, es ist nur ein Film, ja, aber nee, es ist eine ganze Serie.
Falsch gedacht.
Und aufgrund des ganzen Medienhypes haben wir uns das auch mal angeguckt, also jedenfalls die erste Folge. Ich habe nicht mehr ausgehalten, gestern zu gucken.
Ausgehalten, weil du es so schlecht fandst?
Ach, ich fand es ein bisschen lahm. Also ich fand es ein bisschen, sie haben nun wirklich sehr, also jede, mir auch, also ich bin jetzt kein Royal Watcher oder so, ja. Mich interessiert es immer so latent, so aha, was machen die denn da wieder? Und Harry und Meghan sind ja für die auch hiesige Boulevard- und People-Presse sehr, sehr dankbare Protagonisten. Sie sind gefühlt auf jedem zweiten Cover von Bunte oder Gala oder anderen Zeitschriften, die sich damit befassen. Offenbar verkaufen die noch gut. Und deswegen interessiere ich mich da auch immer so ein bisschen dafür. Und die haben halt wirklich so ins Detail über ihre Beziehung in dieser ersten Folge, wer, wie sie Händchen gehalten haben, wo sie
ob da mal einer zu spät haben, zum Essen gekommen
wie
ist,
wie viel sie zu spät gekommen sind, was sie sich dann wieder für eine Textmessage geschickt haben. Das war ja, das mag ja für die beiden dann alles, ja, das Paar verliebt sich schön gewesen sein, aber es war in einer solchen Detailtiefe diese beginnende Beziehung geschildert, das war mir dann ein bisschen zu viel. Ich habe mich dann allerdings auch gewundert, für ein Paar, die ja immer sehr, sehr kritisch mit den Medien sind, dass die Medien ihr Privatleben so verfolgen und ins Licht ziehen wollen, dass sie dann selbst also ihre privaten Textmessages da so veröffentlichen und ständig die Kinder, also private Urlaubsfotos und Videos, private Handyvideos, dass das alles derartig detailliert veröffentlicht wird auf einer riesen Plattform, das fand ich dann schon bemerkenswert.
Naja, du nennst da ja, glaube ich, den Hauptwiderspruch, den es an dieser Story eigentlich gibt. Die Story ist ja, wir erzählen jetzt unsere Story, weil wir so viel mit Desinformation, Misinformation und so durch die britische Presse vor allem darunter zu leiden hatten. Und Klammer auf, worunter schon Harrys Mutter Diana natürlich zu leiden hatte. Diese Parallelen werden sehr häufig gezogen zu den Paparazzi. Mhm. Genau, wie sie mal Diana im Skiurlaub auf eine Kamera zugegangen ist. Der filmte das, dass die da mit der Familie beim Skifahren waren. Und dann kam die Respect my privacy, please. I want to protect my children. Und so alles total nachvollziehbar. So, sie wollen jetzt ihre eigene Geschichte erzählen, weil angeblich so viel Falschinformationen über sie kursieren. Kann auch sein, auch sozusagen diese Rückblenden, wie Harry damals schon als Teenager eigentlich, weil es so Drogenskandale gab oder sowas in die Richtung, eigentlich durch die britische Boulevardpresse gezerrt wurde. Das muss schon Spuren hinterlassen, sowas. Und dann haben sie sich entschlossen, nachdem sie zusammen waren, wir steigen aus bei den Royals, weil uns das so fertig macht, ja. Weil die uns aus verschiedenen Gründen passen wir nicht mehr zu denen, wir wollen aussteigen.
Die Royals sind rassistisch und die Medien sind böse.
So, genau, die Medien sind böse. Und dann, was haben sie dann gemacht? Sie sind jetzt Medienunternehmer eigentlich. Sie haben eine Produktionsfirma gegründet. Ja. Sie haben angeblich einen 100 Millionen Dollar Deal mit Netflix. Ja, ob es auch wirklich 100 Millionen sind, aber werden schon einige Millionen sein. Aber das Traurige an der Sache ist, das Einzige, was die Medien zu interessieren scheint und eben auch die Plattformen in dem Fall, sind die beiden und nicht irgendwie so Awareness-Themen, Rechte der Frauen, Kinderrechte und so weiter. Da haben die so Dokus drüber gemacht mit ihrer Produktionsfirma. Nein, ihre Produktionsfirma gibt es und auch diesen Deal gibt es überhaupt nur, weil sie bereit sind, etwas über sich zu erzählen.
Dass sie ihr Privatleben praktisch da offenlegen.
Und dann kannst du immer sagen, gut, dann haben wir es wenigstens gesagt, ne? Aber das steht natürlich fundamental im Widerspruch zu diesem, wir wollen eigentlich unsere Privatsphäre schützen.
Und in Deutschland sind jetzt natürlich auch alle Redaktionen, alle People- und Klatsch-Redaktionen, die haben natürlich alle nichts anderes zu tun, wie sobald das diese Netflix-Doku online ging, sofort den großen Transkriptionsapparat anzuwerfen und in der nächsten Woche werden die ganzen Wochenmagazine voll sein mit Interpretationen und Nacherzählungen aus dieser Doku. Also Harry und Meghan liefern diesen Medien, die sie so kritisieren, jetzt ein Füllhorn an privatestem Material, was diese Medien, die ja ihnen so viel Böses angetan haben, ausschlachten können. Und die werden das auch tun. Ja. Und das passt einfach nicht so zusammen. Und wie du auch gesagt hast, die einzige Geschichte, die die Leute interessiert, sind sie selber, beziehungsweise auch ihr Konflikt mit dem Königshaus. Da gibt's ja auch schon wieder am Anfang auch schon so unheilsschwanger schon, ja, the royal family declined to comment. Ja, also die Königsfamilie hatte sich geweigert, es zu kommentieren. Die royal family Pressestelle hat dann mitgeteilt, nee, wir wurden gar nicht angefragt. Gut, wer jetzt die Wahrheit sagt, weiß man nicht, aber es passt natürlich in diese Erzählung, dieser Doku nach dem Motto, wir sind die Ausgestoßenen, wir sind die Opfer von dieser Familie, von den Medien und jetzt erzählen wir unsere Geschichte. Das kommt ganz oft schon in der ersten Folge immer so, wir wollen zeigen, wer wir wirklich sind und Harry will sie beschützen, weil sie ist ja so wie seine Mutter, die auch von den Medien da zu Tode gehetzt wurde. Ja, mei. Also es ist eine Riesengeschichte. Es wird wahrscheinlich wahnsinnige Abrufe bringen. die Kollegin Anja Rützel, die viel über ja, Trash-TV und TV, aber auch über die Royals schreibt, auch beim Spiegel, hat eine Rezension der ersten drei Folgen geschrieben. Und da hat sie darauf hingewiesen, das fand ich ganz bezeichnend, dass es ja doch auch irgendwie verrückt ist, dass auf der gleichen Plattform, die gerade mit The Crown eine mega erfolgreiche Riesenserie abfeiert, wo praktisch das Schicksal von Prinzessin Diana und auch ihr Verhältnis zu den Medien in Form eines Unterhaltungsformats zelebriert und ausgeschlachtet wird. Auf der gleichen Plattform beklagt sich jetzt Prinz Harry, dass seine Mutter von den Medien so gehetzt wurde und sie auch gehetzt werden. Das ist alles doch irgendwie schizophren.
Ja. Hätten sie mal lieber einen Vertrag mit Disney gemacht. Die haben angeblich mit Disney und Apple gesprochen.
Auch. Ja. Oder mit Apple. Ja. Aber wahrscheinlich hat Netflix halt mehr Kohle rausgetan. Und darum, muss man leider sagen, geht's mutmaßlich. Ich finde auch irritierend, dass die sich so gefilmt haben. Aber vielleicht ist es auch eine Generationsfrage. Also dass sie von Anfang an ihrer Beziehung so eine Art Videotagebuch geführt haben. Das ist jetzt natürlich ganz praktisch, wenn man so ein Doku macht, dass man das ganze Material schon hat. Ne?
Ja. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es funktioniert wirklich nur, wenn man famous ist.
Ja, das stimmt. Ja. Bei dir kratzt es im Hals, höre ich. Ja. Das ist ein Zeichen, dass wir diese Folge jetzt beenden sollten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mir den Rest, also The Crown gucke ich schon, ja, finde ich auch ganz interessant und unterhaltsam tatsächlich.
Ja, du bist ja auch so einer. Ja, du bist gar nicht an der Wahrheit interessiert.
Nee. Und ob ich mir jetzt den Rest der Harry und Meghan, ich weiß nicht. Also, nochmal.
Ja, wann kommen denn die Enthüllungen über das Königshaus? Ja, auf die wartet man ja noch. Am Ende, das war ja sehr viel Medienkritik, ne? Darum machen wir das ja auch. Ja.
Und also jetzt, ich habe nur die Rezensionen jetzt der kompletten drei Folgen und die erste Folge ganz geguckt. Also diese der Clash mit der Royal Family, das kommt dann hinten. Ja, also bei dem Tempo, aber was die machen, wahrscheinlich in der sechsten Folge. Also es ist wirklich sehr sehr detailliert. Ja, naja, okay.
Gut. Ja. Damit haben wir's.
Damit haben wir's für diese Woche. Wir sagen tschüss, schönen dritten Advent und wir hören uns wieder nächste Woche an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss.